Ja, und jetzt wollen wir in der Tat unsere Bibeln öffnen. Ihr dürft eure Bibeln beim Markus-Evangelium in Kapitel 9 öffnen. Wie komme ich auf diesen Text? Nun, er ist mir selbst neu wichtig geworden und dann habe ich gedacht, ich möchte diesen Text noch einmal predigen. Wisst ihr, eine der interessanten und lehrreichsten Erfahrungen im Leben eines Christen ist das Studium von dem Leben unseres Herrn Jesus Christus. Und ganz besonders ist es interessant zu sehen, wie in den Evangelien uns das Leben des Herrn Jesus Christus in der Verschleierung seiner Menschheit aufgezeigt wird, wie er gelebt hat als ein Mensch. Überall in der Bibel, sonst sehen wir auch, wie Gott handelt, wie die zweite Person der Gottheit, nämlich unser Herr Jesus Christus, als Gott handelt. Aber in dem Evangelium ganz besonders sehen wir, wie er als Mensch handelt. Und wenn wir dieses aktionsreiche Evangelium des Markus uns anschauen und wenn wir das betrachten, und das haben wir vor nicht geraumer Zeit getan, dann stellen wir fest, dass der Herr Jesus selbst neben seinem Leid und der Dienstbereitschaft sein Leben als Lösegeld bereit ist zu geben und auch den Auftrag des Vaters immer umsetze, was der Vater gesagt hat. Und deshalb auch den Menschen das Wort Gottes brachte. Die Haupttätigkeit unseres Herrn Jesus Christus war die Verkündigung des Wortes Gottes. Er war ein Prediger. Und der Predigern sagen wir gerne, unser Gott hatte nur einen Sohn und er war ein Prediger. Er belehrte das Volk in der Wahrheit und wandelte in einer perfekten und heiligen Weise und dabei stieß er auf großen Widerstand. Das kann man sehr schnell lesen. Diesen Widerstand aber nutzte der Herr Jesus in seiner allweisen Vorsehung, um für die Sünde der Erwählten am Kreuz zu sterben. Während seiner Dienstzeit belehrte Jesus vor allem seine Nachfolger. Er bereitete seine Jünger für ihren bevorstehenden Dienst, ihren schwierigen Dienst vor, denn sie sollten an seiner Stelle Boten sein. Sie sind Boten, so wie wir es auch heute sind, Boten an Christi Stadt. Und so kommen wir zu dem Text in Markus Kapitel 9. Und das ist das letzte irdische Dienstjahr vor dem Tod unseres Herrn Jesus Christus. Und wir können das eigentlich relativ genau bestimmen, wann das war. In einem halben Jahr später stirbt der Herr Jesus auf dem Passafest im Jahre 30 nach Christus. So wie Jesus es geplant hatte zu sterben. Und wir beobachten, wie er seine Jünger lehrt und sie auf die kommenden Schwierigkeiten in Jerusalem und überhaupt den Dienst, wie er sie auf für ihren Weg vorbereitet. Der öffentliche Dienst im heimischen Galiläa, den hatte er bereits abgeschlossen. Die Ablehnung seiner Person, die war schon zum Höhepunkt gekommen, beziehungsweise ist natürlich der Höhepunkt die Kreuzigung. Aber die Feindseligkeit durch die religiöse Elite der Juden wurde ihnen allen offenbar. Und so beginnt der Herr, sich den Jüngern in einer nicht zuvor dagewesenen Intensität zu offenbaren, sich Zeit für seine Nachfolger zu nehmen und sie zu belehren. Das tat Jesus. Und es war eine konzentrierte Zeit der Unterweisung für seine Jünger. Und das Ergebnis dieser intensiven Belehrung brachte auch eine Trennung hervor. Eine Trennung zwischen Jüngern, die oberflächlich nur als Mitläufer gingen. Das erleben wir auch oft, sehr häufig, dass Menschen manchmal dabei sind und sagen, toll, ich bin dabei. Und auf einmal sind sie weg und gehen nicht mehr mit dem Herrn. Und so war es auch mit den Jüngern. Viele der Jünger gingen nicht mehr mit Jesus, weil sie Anstoß nahmen an seiner Lehre. Oh, wisst ihr was? Menschen lieben Religiosität. Das ist nicht das Thema. Aber sie lieben es nicht, wenn man absolute Wahrheiten und feste Standpunkte einnimmt, die es im eigenen Leben dann auch anzuwenden gilt. Du kannst jedem alles verkündigen, aber du darfst nicht sagen, jetzt tu das auch. Wir erwarten von dir Gehorsam. Oh nein, das wollen wir nicht. Religion ist toll, Aber Gehorsam? Nein, das wollen wir nicht. Nun, die Jünger erkannten, wer Jesus Christus ist. Und Petrus bringt das stellvertretend zum Ausdruck und sagt, du zu Jesus Christus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Matthäus 16, Vers 16. Und von jedem Zeitpunkt an bestand kein Zweifel mehr darüber, wer Jesus war. Seine Identität war geklärt. Das war offenbar. Er ist der Gesalbte Gottes, der Christus, der Messias, der kommen sollte, und ihn hatten die Jünger nun erkannt. Aber ihr Lieben, damit nicht genug. Damit sind wir nicht am Ende angekommen, und damit waren auch sie nicht am Ende angekommen. Es reichte nicht aus, dass man nur seine Identität kannte. Jünger müssen nebst der Identifizierung Jesu seine Pläne kennen und ihnen folgen. Von Natur aus sind wir nicht mit den Wegen Gottes vertraut. Ganz im Gegenteil. Die Jünger, wisst ihr, worauf sie gewartet haben? Sie waren so weit von der Denkweise des Herrn Jesus entfernt, sie achteten nicht auf das, was göttlich war. Sie hätten ihn erkannt, und das hatte Gott ihnen offenbart, aber sie dachten immer noch irdisch. Und sie konnten das überhaupt nicht auf die Reihe bekommen, als Jesus auf einmal in Kapitel 8 des Markus-Evangeliums sagt, wisst ihr was, ich muss einen Leidensweg gehen. Ich werde getötet werden, ich muss sterben und dann werde ich auferstehen. Und das passte überhaupt nicht in das Konzept der Jünger. Christus sollte gemäß ihrer Denkweise und der Denkweise der zur Zeit Jesu lebenden Juden ein Mann sein, der bei seinem Auftreten triumphieren würde, der die Feinde schlagen würde, der die Juden von den Fremdherrschern befreien würde und in diesem Fall die Römer niedermetzeln würde. Das wäre der erwartete Messias. Nur nochmals, erinnert euch, Markus 8, Vers 31 sagte, er fing an zu lehren, der Sohn des Menschen müssen viel leiden und von den Ältesten und von den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und ihr kennt die Reaktion des Petrus, oder? Der stellt sich dem Herrn in den Weg und er sagt, nee, das kann ja überhaupt nicht, so kommt mir gar nicht in Frage. Und ihr kennt auch die denkwürdige Korrektur des Herrn, die darauf folgte, das sollten die Jünger nicht so schnell vergessen. Tritt hinter mich, Satan! Das vergisst keiner, wenn dir jemand sowas sagt. Und aus diesem Anlass brachte Jesus den Jüngern sogar bei, was der Preis der Nachfolger für die Nachfolger sein sollte. Er zeigte ihnen, dass jeder, der Jesus nachfolgt, bereit sein müsse, sein Leben aufs Spiel zu setzen und sein Leben zu geben. Da ist es in Markus 8, Vers 34, er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der Nachfolger, der wahre Jünger, konnte und würde sich auch nicht seines Herrn schämen. Selbst wenn die Herausforderung ihm in einem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht alles abverlangen sollten. Die Hoffnung eines wahren Jüngers Jesu liegt nicht auf dem Hier und Jetzt. Und das brachte der Herr ihnen alles bei. Und wisst ihr, auch wenn die Jünger eine Nahzeiterwartung hatten und sagten, ja, jetzt kommt das Reich Gottes. Und Kapitel 9 bekräftigt das auch. Besonders die Verheißung, die Jesus dann macht in Vers 1, die lässt die Jünger denken, jetzt bricht das Reich Gottes an, jetzt kommt das Reich Gottes, es ist soweit, wir werden gleich im Mittelpunkt stehen. Nein, Jesus musste ihnen das beibringen, was es bedeutet, wahre Jünger zu sein. Oh, sollte unsere ganze Herrlichkeit, unser ganzer Ruhm, sollte der in dem Leid Jesu verpuffen? Auf keinen Fall. Das wollten sie nicht. Trauer und Furcht, Verwirrung und Entgeisterung hatten sie befallen. Man kann das sehr gut herauslesen, wenn man diese Kapitel liest. Aber genau in einer solchen Situation war Jesus der Herr der Herren, der König der Könige, Er war darauf vorbereitet. Und er weiß genau das Richtige zu tun, um seine Jünger zu stärken. Und das tut er immer. Er stärkt immer seine Jünger, seine Kinder. Er weiß, wie seine Jünger zu stärken sind. Er weiß, wie sie auszurüsten sind. Und die Stärkung, die jetzt folgen sollte, sucht in der Geschichte zwar vergeblich ihresgleichen, denn sie war außerordentlich, aber die Stärkung, hört gut zu, der Kinder Gottes geschieht auch heute genau auf diese Art und Weise. Und deshalb ist diese Predigt für dich heute Nachmittag relevant. Die Ereignisse in unserem Predigttext werden gewöhnlich von Kommentatoren und Auslegern komplett unterbewertet. Man fliegt einfach darüber hinweg. Aber sie sind außerordentlich. Und ich bete, dass sie auch dir heute eine Stärkung sein werden. Bitte lass uns noch einmal zur Schriftlesung aufstellen, wenn wir Markus Kapitel 9, die Verse 1 bis 8 lesen. Markus 9, die Verse 1 bis 8. Und er, das ist Jesus, sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden glänzend sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose. Die redeten mit Jesus. Und Petrus begann und sprach zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns 3 Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Da kam eine Wolke, die überschattete sie. Und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Soweit der Text. Lass uns noch beten. Herr, wir danken dir, dass du so ein guter Gott bist. Herr Jesus Christus, du hast dich erniedrigt, du hast als Mensch unter Menschen gelebt. Du bist Mensch geworden, wahrer Mensch und wahrer Gott gleichzeitig. Du hast dich so erniedrigt, dass du die Gestalt eines Sklaven angenommen hast. Hab Dank dafür, dass du in dieser Gestalt dennoch deine Jünger perfekt und vollkommen zugerüstet hast, sie gestärkt hast. Und so beten wir auch jetzt, denn du bist der unveränderliche, der unwandelbare Gott. Stärke uns jetzt durch dein Wort. Kraft deines Wortes und Kraft deines Geistes. In Jesu Namen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Der Text zeigt uns, wie Gott seine Kinder stärkt. Das ist daher auch das Thema, wie Gott seine Kinder stärkt. Seht bitte, wie Gott das tut in den Versen 1 und 2. Da heißt es: Und er sprach zu ihnen nochmals: Wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg, und er wurde vor ihnen verklärt. Erstens stärkt er sie, er erfüllt seine Versprechen immer zeitnah. Er erfüllt seine Versprechen immer zeitnah. Und seht ihr, die prophetisch göttliche, Jesus ist auch König, Priester und Prophet, diese prophetisch göttliche Ankündigung, dieses Versprechen des Herrn Jesus, wie es uns in Vers 1 gegeben worden ist, das steht im Zusammenhang mit der Lehre Jesu über die Nachfolge. Jesus spricht dabei zu dem Volk und zu dem engeren Jüngerkreis. Da heißt es: Und er sprach zu ihnen. Der Kontext liegt nahe, dass es das Volk und seine erwählten Jünger waren, die sich mit ihm in der Gegend von Caesarea Philippi aufhielten. Und das Versprechen ist folgendes. Er sagt: Wahrlich, ich sage euch, einige von euch hier, nicht alle, einige von denen, die hier stehen, offenbar haben sie gestanden und ihr sitzt alle, also sowas, die den Tod nicht schmecken werden, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Was für ein Versprechen. Es wurde in der Geschichte viel geraten und spekuliert, gerätselt, worauf sich diese Aussage Jesu wohl beziehen können. Und ich kann euch sagen, was die Jünger dachten. Sie glaubten mit Sicherheit, dass die Errichtung des Reiches im Gange war. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Mensch, ich hab's doch gesagt. Jetzt geht's los. Gleich sind wir die Wichtigen. Wir sitzen neben Jesus am Tisch. Sie glaubten gewiss, dass das im Gange sei. In ihrem Denken sehen sie jetzt sich in ihrer Annahme bestätigt durch diese Worte. Der Gedanke, dass das Reich jetzt errichtet wird, wird bei den Worten Jesu einfach wach. Und Ausleger sagen im Laufe der Geschichte in diesem Versprechen, den Tod Jesu, seine Auferstehung oder auch die Ausgießung des Heiligen Geistes, was für sie den Beginn der Gemeinde bedeutete, beziehungsweise Beginn des Reiches Gottes, so denken sie. All diese Auffassungen, ihr Lieben, sind aber wirklich nicht zufriedenstellend. Und so sind sich zunehmend mehr Ausleger einig, dass sich die Ankündigung nur auf das unmittelbar folgende Ereignis der Verklärung Jesu beziehen kann. Und ja, das glauben wir auch. In den Folgeversen werden den vertrautesten Jüngern, wird dem engsten Jüngerkreis der Jünger eine Vorschau auf die Herrlichkeit des kommenden Reiches Gottes gegeben. Und mit dieser Vorschau erfüllt unser Gott das Versprechen des Herrn Jesus aus Vers 1 sehr zeitnah. Hier ist, wie das Reich Gottes, wie es kommen wird. Das ist es, was Jesus sagt. Und noch bevor Menschen sterben sollten, konnten einige von ihnen das Reich Gottes in dessen unüberwindbarer Kraft kommen sehen. Sie wurden Zeugen des kommenden Reiches. Und wir erinnern uns, erinnert euch, was Jesus für ein Evangelium verkündigt? Er verkündigt das Evangelium vom Reich Gottes. Eine tolle Botschaft. Das Reich Gottes ist was Herrliches. Und jetzt kriegen einige die Vorschau darauf, wie es in Kraft kommen wird. In Vers 2 erfüllt sich sogar die Zeit wird sogar die Zeit angeführt, in der sich das Versprechen Jesu schnell erfüllte. Da heißt es, und nach 6 Tagen. Matthäus und Markus sagen nach 6 Tagen, Lukas nach einer anderen Zählweise sagt ungefähr 8 Tage. Und Lukas bezieht bei seiner Zählung den Tag der Ankündigung als auch den Tag der Erfüllung zu seiner Rechnung mit ein. Also diese beiden Zahlen lassen sich sehr gut harmonisieren. Es ist kein Widerspruch. Die beiden anderen Evangelisten zählen nur die dazwischenliegenden Tage, deshalb 6 Tage. Das ist wirklich keine ungewöhnliche Art und Weise der Zählung. Deshalb sollte uns das auch nicht stören. Dieses Ereignis erfüllt das Versprechen Jesu. Nochmals, was dort geschieht, gehört in das Reich Gottes, denn dort wird Jesus vor den Augen seiner Jünger in Kraft verklärt. Und diese prompte Erfüllung diente diesen Jüngern zur persönlichen Stärkung. Oh, zwar verstanden sie nicht wirklich alles, was da vor sich ging. Das volle Verständnis darüber musste warten bis nach der Auferstehung des Herrn. Sie konnten diese Dinge zum Zeitpunkt des Geschehens nicht richtig einordnen. Nein, sie brauchten sogar von Jesus noch einige Male den Hinweis, dass er auf dem Weg seines Leidens in Jerusalem sterben und auferstehen würde. Jesus kündigt das noch 2-mal an und immer noch verstehen sie es nicht. Zu fest war in ihnen das eigene Denken von Ehre und Ruhm in ihrem Herzen verankert. Ihre eigene Anerkennung stand auf dem Spiel. Und die Anerkennung, die für sie selbst in dem ganzen Geschehen drin gewesen wäre, das sollte ihnen doch nicht entgehen. Deshalb konnten sie das auch gar nicht so richtig einordnen und schätzen. Aber die Ausgangslage ist folgende. Gemäß Lukas: Es geschah aber ungefähr 8 Tage nach diesen Worten, dass Petrus und Johannes und Jakobus, dass er sie zu sich nahm und auf einen Berg stieg, um zu beten. Lukas 9, 28. Früh morgens oder spätabends, wir wissen es nicht, der Text sagt es nicht. Aber sie gingen mit Jesus auf einen Berg zu beten. Und das war gängige Praxis für den Herrn Jesus Christus, dass er sowas tat. Das ist erstmal nichts Außergewöhnliches. An dieser Besteigung des Berges ist einfach nur ganz normales Verhalten der Jünger mit Jesus. Sie kraxelten diesmal allerdings auf einen hohen Berg. Sie gehen auf den Berg, den Petrus später heilig nennt. Er nennt ihn heilig, weil eben dieses besondere Ereignis da stattfindet. Das war der Berg, auf dem der Herr Jesus verklärt wurde. Und das geschah nirgendwo anders. Das geschah nur hier. Und manche Ausleger haben vorgeschlagen, und das wird auch traditionell so geglaubt, dass es der Berg Tabor ist. Der Berg Tabor ist ein Berg, der auch sehr auffällig ist in der Jezreel-Ebene, am östlichen Ende der Jezreel-Ebene im Land Galiläa. Dort steht er hervor. Aber er ist nur 588 Meter hoch. Der dem Caesarea Philippi nahegelegenen Hermon, das ist der hohe Berg, um den es auch immer wieder in den Nachrichten zu hören gibt, der ist viel höher, der ist 2814 Meter hoch. Und an den südlichen Ausläufern gibt es auch sogar einen Punkt, den man auf 2224 Metern tatsächlich erklimmen kann. Nun, letztlich ist es egal, welcher Berg es ist. Wir möchten nur dem Apostel, dem Schreiber Markus gerecht werden. Er sagt, es war ein sehr hoher Berg. Und deshalb könnte es auch der Hermon gewesen sein. Wir wissen es nicht. Und letztlich ist es egal. Jesus führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Was ist mit sie gemeint? Nochmals, das sind diese vertrauten Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, die schon in Markus Kapitel 5, Vers 37 allein mit in das Haus des Jairus genommen wurden. Sie sind die prominenten Jünger, die wir auch im Dienst später auftreten sehen, von denen Jakobus als erster von ihnen gehen wird. Denn er wird in der Apostelgeschichte Kapitel 12, Vers 2 von Herodes, Agrippa dem Ersten, durch das Schwert getötet als Märtyrer. Nun, das ist nur ein kleiner Hinweis dafür, dass jeder Jünger bereit sein muss, für den Herrn zu sterben. Aber was dort auf dem Berg geschah, stärkte die Jünger durch die zeitnahe Erfüllung des Versprechens Jesu. Stell dir vor, dir verspricht jemand etwas und der hält es nicht ein. Aber Jesus macht es immer zeitnah. Nun denkst du, es gibt doch auch Verheißungen, die noch nicht erfüllt sind. Nun, das Kommen zum Beispiel, die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, wie die Bibel es beschreibt? Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt in Kapitel 10, eine ganz kleine Weile und der Herr wird wiederkommen. Das ist die richtige Perspektive. Der Herr verzieht nicht seine Verheißung, sondern es ist seine Langmut, weil er nicht will, dass jemand verloren geht. Das ist immer sehr zeitnah. Und für Gott sind auch 2000 Jahre 2 Wimpernschläge. Nichts, gar nichts. Aber die Jünger wurden ermutigt, denn sie erlebten diese Erfüllung der Verheißung unseres Herrn. Das ist das Erste, das Gott tut und auch heute noch so tut, denn sein Kommen ist nach Gottes Maßstäben zeitnah, es kommt schnell. Und alle anderen Verheißungen erfüllt er auch zeitnah und schnell. Es steht nie da, dass Gott hat es vergessen, er ist einfach langweilig und trödelig. Und nein, Gott erfüllt seine Versprechen. Nun, wie stärkt Gott seine Kinder heute außerdem noch? Zweitens, er lässt sie seine Herrlichkeit sehen. Und da heißt es ab Vers 2, am Ende von Vers 2, und Vers 1 gehört natürlich rein technisch gesehen dazu, denn Das ist die Verheißung. Er wurde vor ihnen verklärt, heißt es da. Und seine Kleider wurden glänzend sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschienen ihnen Elia und Mose, die redeten mit Jesus. Und Petrus begann und sprach zu Jesus: Rabbi, das ist Lehrer, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns 3 Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Nun, auf den Berg zu gehen und zu beten, das war eine Sache. Aber zu der Erfüllung des Versprechens Jesus gehörte mehr. Hier steht deshalb ein außergewöhnliches Wunder im Vordergrund. Und dabei lässt Markus die Tatsache aus, dass die Jünger ermüdeten und sogar in einen Schlaf versanken. Da denkst du, wie kann das sein? Nun, das ist tatsächlich eine schwierige Aussage, aber Lukas berichtet davon. Lukas sagt, Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Was das bedeutet? Nun, es könnte bedeuten, dass sie einen sehr hohen Berg erklommen sind und müde sind und einschlafen. Auf der anderen Seite kann das vielleicht die Tageszeit sein. Es war entweder früh morgens, Jesus hatte die Gewohnheit, sogar die ganze Nacht zu beten. Und wir erinnern uns auch an Garten Gethsemane, als Jesus sagte, komm, wacht mit mir. Und die Jünger nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern dreimal einschlafen. Aber irgendwie passt es trotzdem nicht. Diese Jünger müssen doch so voller Adrenalin gewesen sein, als sie das gesehen haben, was da vor ihnen ging. Aber mittendrin scheinen sie vom Schlaf überwältigt zu werden. Nun, es ist durchaus möglich, dass auch eine Stresssituation dafür führt, dass sie übermannt werden von dem Schlaf. In Gethsemane war das eher nachvollziehbar, aber hier? Nun, ich kann keine endgültige Antwort darauf geben, aber möglicherweise ist dieses Übermanntsein vom Schlaf eine Art Koma zu deuten. Denn was war geschehen? Markus ist sehr wortkarg, aber am Ende von Vers 2 sagte er, er wurde vor ihnen verklärt. Das ist, Jesus wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und das ist alles, was da steht. Die Jünger erleben dieses Ereignis als eine physisch-körperliche Erfahrung. Warum betone ich das? Es handelt sich bei diesem Ereignis um eine reale Erfahrung, nicht um eine Vision. Nun, die Herrlichkeit Gottes leuchtete immer auf, das ist auf die eine oder andere Art und Weise, haben die Jünger immer die Herrlichkeit Jesu gesehen. Erinnert euch an, wo war das, in Johannes 1, Vers 14, schreibt Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Sie sahen immer auf eine oder die andere Art und Weise, sahen sie seine Herrlichkeit. Aber hier gibt es ein tatsächliches Wunder, eine tatsächliche Situation und es findet eine Verwandlung statt bei unserem Herrn Jesus Christus. Und das griechische Wort, das Verb, das dort steht in Vers 2, ist Metamorpho. Das zeigt die Verwandlung sehr deutlich an. Wir leiten das Wort Metamorphose davon ab. Eine Verwandlung, es findet eine Verwandlung statt. Und es geschieht tatsächlich eine Verwandlung, die physisch real ist, tatsächlich körperlich geschieht. Nun, die lodernde und die strahlende Herrlichkeit der göttlichen Natur des Herrn durchdringt plötzlich seine Menschlichkeit. Und das geschieht hier auf Veranlassung. Das ist in einem Passiv geschrieben. Das heißt, Gott muss das veranlasst haben, dass sein Sohn auf einmal in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit zum Vorschein kommt. Jesus ist hier zu sehen, wie er sonst bisher für seine Jünger nicht zu sehen war. Und wir sagen immer, der Schleier seiner Menschlichkeit, dieser Schleier, dieser Brautschleier von der Braut, müsst ihr euch vorstellen, der Schleier seiner Menschlichkeit, dieser Vorhang, der wird beiseite gezogen. Die Menschlichkeit wird weggenommen und auf einmal sehen sie den, wie er wirklich ist. Er ist Gott, der herrliche Gott. In unserem Text steht in Vers 3, seine Kleider wurden glänzend. Und er war auch, hier heißt es zuvor auch noch, er war glänzend wie die Sonne zur Mittagszeit. Seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee. Und ich weiß, Ich sage das immer wieder an dieser Stelle. Ihr wisst möglicherweise nicht aus eigener Erfahrung, wie weiß Schnee wirklich ist, wenn er nicht verdreckt. Nun, ich habe mit meiner Familie 7 Jahre in einem Gebiet gewohnt, in dem es 6, 7 Monate Schnee gab. Garantiert schneeweiß. Und er blieb weiß. Ich meine nicht dieses Schneematsch, Dreck gemischt, das wir in unseren Gefilden kennen, sondern schneeweiß. Und wenn dann die Sonne auf dem Schnee reflektiert, dann kannst du nicht lange ohne eine Brille dort laufen. Man redet auch von Schneeblindheit, die von übermäßiger Strahlung die Augen zerstören kann. Und das ist, was sie erleben in diesem Moment. Wenn die Sonne auf den sauberen Schnee reflektiert, dann ist das sehr beeindruckend. Aber hier ist Jesus noch heller und Matthäus bedient sich in seinem Evangelium der Superlative. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Die Jünger sehen hier den Herrn Jesus in seiner göttlichen Natur und sie können nicht einmal hinsehen. Das ist so, als wenn ich dir sagen würde, guck mal da in die Sonne, siehst du den Fleck da in der Sonne? Du guckst nicht in die Sonne. Da kannst du nicht reingucken. Deine Augen gehen kaputt, wenn du in die Sonne guckst. Und so konnten nicht mal die Jünger auf Jesus sehen. Die mussten wahrscheinlich da stehen, weil seine Herrlichkeit alles durchleuchtet hat. Und aus den Parallelberichten von Matthäus und Lukas wird deutlich, dass sich die Verwandlung wo zeigte? In seinem Angesicht und seiner Kleidung. Lukas 9, 29 sagt, und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Diese Verwandlung betraf also sowohl Jesus in seiner körperlichen Erscheinung als auch seine Kleidung, die so weiß war, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Früher mussten Kleidung, heute wird es teilweise auch noch gemacht, in primitiveren Ländern auch, dass man einfach Kleidung bleicht, um sie weich zu kriegen. Das ist ein altes Hausrezept meiner Mutter gewesen. Fleck irgendwo drin gewesen, hat sie das auf Rasen gelegt, damit es wieder hell wird. Ja, die Sonne bleicht das aus. Aber kein Bleicher auf Erden konnte etwas so hell machen, wie es hier war. Aber bitte nehmt Folgendes unbedingt zur Kenntnis. Diese Veränderung war nur eine äußerliche, denn Jesus wurde nicht zu einer anderen Person. Das ist sehr wichtig. Er, der ewige Gott und Sohn Gottes, er wurde zwar ein Bethlehem-Mensch, aber er gab bei seiner Menschwerdung seine Gottheit nicht und nie auf. Er blieb immer auch wahrer Gott. Und wir lehren deshalb gemäß der Schrift, dass in seiner Menschwerdung Christus seine göttliche Natur, seine Vollkommenheiten und Vorrechte immer voll besaß. Versteht ihr das? Er blieb immer voll Gott. Und das, obwohl er imstande seiner Demütigung, seiner Selbsterniedrigung, die Herrlichkeiten seiner Majestät nicht durchgängig voll zum Ausdruck brachte. Er verbarg seine göttliche Natur, wie wir sagten, hinter einem Schleier, quasi hinter einem Schleier seiner Menschlichkeit. Denn er handelte in seiner menschlichen Natur auch immer in Unterwerfung unter den Vater. Und seht ihr, dieser Schleier seiner Menschlichkeit wurde hier auf Veranlassung in dieser Begegnung auf dem hohen Berg in der Gegenwart seiner ausgewählten Jünger zurückgezogen. Ihr Lieben, diese drei und nur diese drei privilegierten Jünger durften Jesus so sehen, wie zu jener Zeit sonst kein anderer. Niemand konnte ihn so sehen. Wir können ihn auch nicht so sehen. Und ihr Lieben, das prägte sie. Einige Jahre nach diesem Ereignis schreibt Petrus in seinem zweiten Brief in Kapitel 1 und die Verse 15 bis 18 Folgendes. Da sagt er den Leuten, die er belehrt: Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Denn wir sind, und er bezieht sich auf die anderen Jünger, wir sind nicht, und alle anderen eingeschlossen, wir sind nicht klugen, ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern, hört gut zu, wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Wunderbar. Und das wurden sie hier auf dem Berg in einem ganz besonderen Maße. Und dann erklärt er davon, was das bedeutet. In Vers 17 dort, in Kapitel 1 des zweiten Briefes, sagt er, denn er, das ist Jesus, empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hoch erhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Seht ihr, da ist dieser Berg. Und das sind die bleibenden Eindrücke des Petrus, wie er von dem berichtet, was sie als Jünger gesehen und gehört hatten. Oh, ihr Lieben, wie wunderbar, wie rücksichtsvoll, dass Jesus die Jünger in ihrer Verwirrung so ermutigt, ihnen zeigt, was die wahre Herrlichkeit des scheinbar schwachen Menschensohnes ist. Denn gerade sagt Jesus, ich muss leiden, ich muss sterben. Das ist für sie scheinbar Schwäche. Sie wussten nicht, dass das eigentlich die wahre Größe Gottes ist. Und so zeigt er ihnen, guckt mal her, so wird es sein. So wird es sein. Hier ist nur eine kleine Vorschau für euch, nur für euch. Und davon zehrten sie in ihrem schweren Dienst, der ihnen folgen sollte. Sie sahen, wer und wie er ist. Der noch so viel leiden und von den Ältesten und von den obersten Priestern und Schriftgelehrten in Jerusalem verworfen und getötet werden musste. Er ist der Gott der Herrlichkeit. Und in dieser Herrlichkeit wird er auftreten und wiederkommen. Jesus wird sein Reich aufbauen. Und dazu stärkt er in diesem Moment die Erben, die Miterben dieses Reiches, die schwachen Jünger und natürlich auch uns durch dieses Wort. In den Versen 2, 4 und 5 erkennen wir eine weitere Stärkung Gottes für seine Kinder, denn dort bekundet er seine herrlichen Pläne in der Gegenwart von Zeugen. Schaut mal, drittens, er bekundet seine Pläne in der Gegenwart von Zeugen. Ich lese Vers 4. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, die redeten mit Jesus. Dieses Ereignis muss die Jünger wirklich beeindruckt haben. Sie sehen plötzlich die prominentesten Propheten des Alten Testaments in der Gegenwart Jesu. Das ist der absolute Hammer. Von Mose und Elia waren die Juden alle überzeugt. Sie glaubten an die Größe des Mose. Und Elia, ja, das ist doch der, der noch kommen würde. Und der auch schon gekommen ist in der Person des Täufers, zumindest im Geist des Elias. Aber nein, er sollte doch kommen. Und jetzt sehen Sie diese beiden Männer. Jetzt waren beide Männer bei Jesus. Und nicht nur das, sie redeten mit Jesus. Und das ist absolut beeindruckend. Hier sind die Männer Gottes, deren Leiber noch nicht auferstanden, verherrlicht wurden, aber schon mehrere hundert Jahre beim Herrn waren. Und die treten auf einmal mit Jesus auf. Und die meisten von euch wissen, dass die Auferstehung der alttestamentlichen Heiligen erst später in der Geschichte geschieht, nämlich zu Beginn des Millenniums, zu Beginn des Reiches Gottes. Und hier ein weiterer Hinweis, so sieht der Beginn aus. So sieht das Reich Gottes aus. Da sind auch die alttestamentlichen Heiligen. Nun sind sie bei Jesus und die Jünger sehen sie. Jesus musste sie entweder selbst vorstellen. Ich meine, die Jünger liefen nicht mit Passfotos von Mose und Elia rum. Es gab auch keine Steckbriefe von ihnen. Sondern entweder hat Jesus sie ihnen vorgestellt oder sie haben sich selbst vorgestellt oder man konnte das aus der Unterhaltung mit Jesus heraushören, dass es sich um Mose und Elia handelte. Das ist alles denkbar. Uns wird bei Markus nicht berichtet, welche Gespräche dort zwischen ihnen stattfinden, aber diese Männer werden eindeutig identifiziert. Oh, wie wunderbar es ist, dass wir die Synoptiker haben, dass wir die anderen Evangelien haben und dass Lukas genau recherchierte. Wir sind so dankbar dafür. Wir wissen nämlich, worüber sie mit Jesus sprachen. Wollt ihr das wissen? Das erzählt uns Lukas Kapitel 9. Markus sagt es nicht. Aber die Bibelberichte ergänzen sich so wunderbar, dass wir sehen dürfen, was das Gespräch ausmachte zwischen Jesus und diesen Männern. Da heißt es in Lukas 9, Vers 30 und 31, und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Vers 31, die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang. Und welchen Ausgang? Ohrausgang? Nein, 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 das ist nicht damit gemeint. Er redete von dem Ausgang, den er, Jesus, in Jerusalem erfüllen sollte. Wisst ihr, was das bedeutet? Wie endet die Geschichte Jesu in Jerusalem? Das war das Thema. Jesus hatte es den Jüngern gerade in Markus Kapitel 8, 31 gesagt. Der Sohn des Menschen müssen viel leiden, von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Wow, total beeindruckend. Die Propheten des Alten Testaments sprechen mit Jesus über seinen Tod und dessen Auferstehung in Jerusalem. Das, was Petrus nicht so in den Kram passte, das hören sie jetzt auch im Gespräch mit diesen Männern. Und wisst ihr, das sollte sich in etwa einem halben Jahr später genauso erfüllen. Genauso prophezeiten es auch andere Propheten des Alten Testaments. Und jetzt ist es das Thema zwischen Mose, Elia und Jesus. Was muss das für eine Stärkung gewesen sein, wenn auch nicht augenblicklich, später war es das, dass die Propheten genau das sagten, was Jesus nur wenige Tage vielleicht oder Stunden vorher gesagt hatte. Die 3 Jünger realisieren das später in ihrem Dienst und wurden durch die Erinnerung daran extrem gestärkt. Wie wunderbar. Gott bekundet seine Pläne und wirklich, wisst ihr, das ist eigentlich seine Herrlichkeit. Er bekundigt seine Herrlichkeit, dass der ewige Gott leiden würde, dass er sterben würde. Denn er stirbt nicht, weil er ein Verlierer ist, sondern weil er es geplant hat, für die Seinen zu sterben und dann aufzuerstehen. Er steht von den Toten auf. Er ist der Sieger über den Tod. Was für ein wunderbares Vorrecht, ein Privileg für diese 3. Und jetzt vermehrt sich das Zeugnis, was dort geschehen ist. Nicht nur die alttestamentlichen Propheten, sondern auch diese 3 Jünger sind jetzt Zeugen, dass genau das so geschehen sollte. Und sie werden auch Augenzeugen des Todes und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, Gott stärkt seine Kinder, indem er seine Versprechen immer zeitnah erfüllt, sie seine Herrlichkeit sehen lässt. Und ich sage später noch etwas mehr dazu. Seine Pläne in der Gegenwart von Zeugen bekundet. Und viertens, indem er ihnen eine überwältigende Gottesfurcht schafft. Er schafft in ihnen eine überwältigende Gottesfurcht. Auf dem Berg der Verklärung waren die Dinge wohl für die Jünger sehr schön und beeindruckend. Aber das ist längst nicht alles. Wir lesen, das ist Petrus, wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Dinge waren unfassbar und überwältigend. Gott erzeugte in ihnen eine wahre und überwältigende Gottesfurcht. Ich meine, hier tritt Gott auf und wir haben ein ähnliches Ereignis in der Offenbarung, als später der Apostel Johannes den verherrlichten Herrn sieht, den Herrn Jesus Christus, und er fällt wie tot auf die Erde. Und er ist wie tot, also wie in einem Koma, ganz ähnlich wie hier eigentlich, die Reaktion auf die Begegnung. Das war was den Menschen heute so sehr fehlt. Und auch wir in unserem Leben manchmal nicht haben, nämlich eine gesunde Gottesfurcht, die bekamen sie. Natürlich Petrus, wer sollte es sonst sein, fängt an zu reden und sagt zu Jesus: Rabbi, oh, es ist so gut, dass wir hier sind. So lass uns doch 3 Hütten bauen, dir eine und Mose eine, Elia eine. Er wusste nicht, was er sagte. Er war überwältigt und voller Furcht. Und Petrus spricht also für diese 3. Und es wird deutlich, dass es in der Gegenwart der Herrlichkeit des göttlich unverschleierten Herrn und dieser verklärten Propheten sehr angenehm gewesen sein muss. Und er dachte, wenn er diese Hütten baut, das Reich Gottes beginnt. Lass uns Hütten bauen. Hier ist es gut sein. Hier bleiben wir. Auch das wirklich ein Indiz dafür, wie sie dachten. Aber auf der anderen Seite war es nicht nur schön, sondern er war durcheinander und er war voller Furcht. Sie waren voller Furcht. Wusste nicht, was er sagen sollte. Und er hätte wohl besser nichts gesagt, aber das ist mal halt Petrus. Und er hat die Umstände gesehen und sein Wortausbruch ist eigentlich verständlich. Sie waren voller Furcht. Die Begegnung mit dem unverschleierten Sohn Gottes ist nicht nur angenehm, sondern eben auch furchteinflößend. Ihr Lieben, das wünschen wir uns manchmal, dass Gott so auftreten würde. Ich glaube, wir würden alle tot umfallen, wenn wir das sehen würden, weil wir so erschrocken sein werden. Aber die Menschen, sie denken, Gott, den gibt es nicht, der zeigt sich nicht, wir können ihn nicht sehen, also gibt es ihn nicht. Jesu Herrlichkeit wird so überwältigend sein, dass Menschen erzittern werden. Ihr Lieben, diese Furcht machte den Dienst dieser Männer so wertvoll. Sie handelten in ihrem Dienst nicht aus eigenen Interessen, sondern aus Furcht. Und diese Furcht blieb anhaltend, eine angemessene Gottesfurcht. Sie wussten, Jesus ist nicht der normale, begabte, dieser Mann, der alles kann, sondern er ist der lebendige, herrliche Gott. Und so stärkt Gott diese Männer und uns durch das, was wir hier sehen, und gibt uns eine angemessene Gottesfurcht, wenn wir ihn recht erkennen. Oh, wie liebt uns unser Gott, denn er stärkt seine Kinder immer, auch dadurch, dass er sich uns selbst bezeugt. Schaut mal, das letzte, fünftens, er bezeugt sich ihnen selbst. Und er bezeugt sich auch selbst. In Vers 1 spricht Gott der Sohn. Da heißt es, wahrlich, ich sage euch, das ist Jesus. Und in Vers 7 heißt es, da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Auf das Zeugnis des Herrn Jesus folgt das Zeugnis des Vaters. Wir sehen das Zeugnis der Propheten Mose und Elia und werden dann das Zeugnis von Petrus, Jakobus und Johannes hören und lesen. Und schon in Markus 3, Vers 17 können wir von einer ganz ähnlichen Bestätigung des Herrn Jesus durch den Vater lesen, nämlich bei der Taufe des Herrn Jesus, als eine Stimme vom Himmel kam und sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und hier geschieht etwas Gleichartiges, allerdings mit einer Steigerung. Jetzt spricht die Stimme aus der Wolke, die sie überschattete, die Jünger direkt an. Er befiehlt ihnen sogar, auf den geliebten Sohn Gottes zu hören. Das gilt uns. Ihr Lieben, hört auf Jesus Christus. Sie sollten auf ihn hören. Wir sollen auf ihn hören. Welche Stimme kommt aus dem Himmel? Natürlich Gottes Stimme. Gottes Stimme ist in Jesus und in dem Vater zu hören. Aber wer allein kann das besitzanzeigende Fürwort mein in Hinsicht auf den Herrn Jesus anwenden? Nun, du sagst vielleicht, ist es auch mein Sohn? Nee, mein Sohn ist er nicht. Mein Herr ist er. Der Vater im Himmel kann es. Er sagt, mein Sohn, er kann es. Und was ist die Denkweise des Vaters von seinem Sohn? Er liebt ihn. Er hat Wohlgefallen an ihn. Und das wiederholt der Vater an dieser Stelle, nachdem er das bereits bei der Taufe gesagt hatte. Aber die Aufforderung, auf ihn sollt ihr hören, ist hier einzigartig. Und der Zusammenhang ist dieser. Jetzt, nachdem ihr durch die alttestamentlichen Zeugen gehört habt, dass sie sprachen über den Ausgang des Herrn Jesus in Jerusalem, jetzt kommt das Wichtigere. Hört darauf, was Jesus euch in Bezug auf seine Leiden und sein Sterben und seine Auferstehung sagt. Hört zu. Und wir erinnern uns immer wieder, wie oft wird es gesagt, wer Ohren hat, der höre. Den Gemeinden wird es gesagt, in der Offenbarung Kapitel 2 und 3. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Jetzt hört darauf, was der Herr Jesus Christus zu sagen hat. Welch eine Stärkung in der Zeit, in der die Jünger genau diese Dinge brauchten, um den Weg Jesu nach und nach recht einordnen zu können. Die Stärkung kommt in einer Zeit, wo ihre Ohren durch die eigenen Vorstellungen verstopft sind. Sie konnten selbst dieses Versprechen des Vaters nicht gleich fassen. Aber es sollte ihren Dienst nur wenig später nachhaltig beeinflussen. Und das wusste Gott genau. Wir alle kennen Worte Gottes, die wir nicht fassen konnten oder jetzt vielleicht auch nicht fassen können. Ihr Lieben, lasst euch durch diese wunderbaren Worte Gottes stärken. Auch dir gebietet der himmlische Vater, auf den Sohn zu hören. Der Vater handelt immer in Kooperation mit seinem geliebten Sohn und zwar auf eine unvergessliche Art und Weise. Danke, Herr, dass du das so machst. Nun habe ich gesagt, diese Predigt ist für dich relevant. Denn Gott stärkt seine Kinder immer so. Er erfüllt seine Versprechen immer zeitnah. Er lässt sie seine Herrlichkeit sehen. Und du sagst, ich habe die Herrlichkeit nicht gesehen. Doch. Wo sehen wir die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus? Nun, zum einen erzählt die ganze Schöpfung davon. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Du schaust dich um und du siehst, das kann nur Gott gemacht haben. Und dann blickst du in die Schrift. Und auf den Seiten der Schrift wächst du von einem Level der Herrlichkeit zu dem nächsten. Du siehst immer mehr von der Herrlichkeit Gottes, wenn du die Schrift betrachtest und von unserem Herrn Jesus Christus liest. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Und mehr noch, wir sind so sehr mit ihm verbunden, dass die Herrlichkeit in uns ist. Jesus sagt sogar in Johannes 17, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, sodass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Wisst ihr, was Herrlichkeit ist? Durch Christus Jesus verbunden zu sein in einem Leib. Dass Christus in uns ist. Christus in uns, wie Paulus das sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und die Hoffnung der Herrlichkeit, die uns niemand nehmen kann, die Hoffnung, die nie zu Schanden werden kann, wie Römer Kapitel 8 es so deutlich sagt. Die Freiheit der Herrlichkeit Gottes. Wir können nicht sagen, wir haben Jesus, die Herrlichkeit Jesu nicht gesehen. Wir schauen und lesen davon, das ist die Herrlichkeit. Du findest sie nicht im Fernseher. Du findest sie nicht in einem Comicsbuch oder in der Zeitung. Du findest sie in der Bibel. Lies deine Bibel und du wirst die Herrlichkeit Jesu sehen, die Herrlichkeit Gottes. Bitte ihn darum. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott wird sich dir offenbaren. Das tut er. Wenn du dieses Gebet betest, dann kannst du gewiss sein, Gott wird seine Versprechen zeitnah erfüllen. Wisst ihr, wie weit wir von der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus entfernt sind? Es ist nicht fern. Es ist sehr nah. Eine Weile, eine kleine Weile, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Es ist nicht lange. Und es ist maximal deine Lebenszeit. Denn dann bist du schon beim Herrn und dann geht alles so schnell, als verginge die Zeit im Flug. In der Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus zu sein, vor seinem Angesicht. Und so möchte ich euch ermutigen, lasst euch stärken durch das Wort Gottes, denn das Wort Gottes, das ist es, wie er seine Kinder stärkt. Er bekundet sogar seine Pläne in der Gegenwart von Zeugen. Wir haben eine so große Wolke von Zeugen um uns, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Deshalb lasst uns auch im Glauben wandeln. Lasst uns ihm vertrauen. Das können wir. Und er schafft in uns eine überwältigende Gottesfurcht. Und auch das habe ich euch gesagt. Wenn ihr nicht gottesfürchtig seid, dann lest eure Bibel. Lies deine Bibel zu Hause, studiere deine Bibel. Lies so lange, bis du anfängst zu sagen, oh, das sollte ich nicht tun. Ich sollte Gott fürchten. Ich kann nicht leichtfertig mit Gott umgehen. Gott ist nicht mein Kumpel, über den ich einfach meine Arme mal lebe und dann wieder runternehme und sage, hey, dufte, dass du da bist. Klasse Typ bist du. Nein, er ist Gott und er bleibt Gott. Und er ist derjenige, der sich immer selbst bezeugt. Er braucht kein Bezeugen von außerhalb. Er bezeugt sich selbst. Der Vater bezeugt den Sohn. Das ist innertrinitare Kommunikation. Und die lässt er uns wissen. Er sagt uns, hört auf meinen Sohn. Und ihr Lieben, damit möchte ich euch heute entlassen. Hört auf den Sohn Gottes. Wollt ihr seine Herrlichkeit sein? Wollt ihr gestärkt sein? Dann tut einfach, was er sagt. So einfach hat Gott das für uns gemacht. So einfach. Da ist nichts Kompliziertes dran. Hört auf das, was Gott sagt, was der Sohn Gottes sagt. Und ihr werdet nicht nur gestärkt, sondern die Gesegneten sein. Lasst uns zusammen beten und wir heben uns zum Gebet. Herr, es ist wunderbar, dass du dich in deinem Wort so offenbarst, dass wir deine Herrlichkeit sehen dürfen. Wir, die wir dich lieben, können mehr und mehr nicht nur deine Herrlichkeit sehen, sondern wir werden verwandelt in das Bild deines lieben Sohnes. Wir haben diese Herrlichkeit in deinem Geist, denn du wohnst in uns. Du hast durch deinen Geist Raum in uns genommen. Und weil du in uns lebst, haben wir die Garantie, dass wir auch das Reich Gottes in Kraft und in Herrlichkeit kommen sehen werden, wie die Jünger in der Vorschau auf dem hohen Berg. Wir werden dich sehen, wie du bist, als den wahrhaftigen, herrlichen, mächtigen Gott, nicht als den Verspotteten, nicht als den kleinen, demütigen, selbst erniedrigten Gott, der sich gegeben hat, sondern als den Erhöhten. Wohl mit deinen Wundmalen, dass wir erinnert werden an die Herrlichkeit des Kreuzes. Denn dort hast du das Heil für uns, die wir glauben, errungen. Danke, dass du uns den Glauben geschenkt hast und dass du diesen Glauben immer noch den Menschen anbietest und dass du Menschen aufrufst, tue Buße und folge mir nach. Dein Evangelium ist so herrlich. Du schließt Menschen nicht aus, sondern du rufst Menschen zu dir. Hab Dank dafür, dass du ein gnädiger Gott bist, dass der große, herrliche Gott ein gnädiger, barmherziger und liebender Gott ist. Aber du bist ein gerechter Gott und du musst die Sünde strafen. Und deshalb muss sich jeder Mensch zu dir fliehen, muss jeder Mensch zu dir kommen. Es gibt keine Erlösung außerhalb von dir. Du allein bist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Herr Jesus Christus. Hab Dank, dass du uns stärkst, dass du uns durch dein Wort stärkst, dass du uns deine Herrlichkeit in deinem Wort mittels deines Wortes und Kraft deines Geistes uns zeigst, dass wir erkennen dürfen. Und so bete ich für meine Geschwister, dass du sie in dieser Woche stärkst, dass du sie ermutigst, dass du ihnen hilfst, dir gehorsam zu sein. Und all denen, die dich noch nicht kennen, für die diese Geschichten sich wie ein Märchen anhören, bitte ich dich, dass du ihnen die Augen öffnest, dass sie deine Herrlichkeit erkennen. Die Herrlichkeit des Kreuzes, die Kraft deines Kreuzes und die Herrlichkeit deiner Person. Darum flehe ich dich an. Um deines Namens willen danke ich dir. In Jesu Namen. Amen.